Ich wollte schon immer einmal die russische Stadt St. Petersburg besuchen. Vor kurzem hatte ich das Glück, mit einer Journalistengruppe dorthin zu fliegen. Am 30. Mai 2015 startete unser Flugzeug von Berlin-Schönefeld und nach 3,5 Stunden erreichten wir die zweitgrößte Stadt Russlands, die auch wegen der vielen Brücken an der Neva Venedig des Nordens genannt wird. 1703 wurde sie von Peter dem Großen gegründet. St. Petersburg hat heute etwa 5 Millionen Einwohner und wird der Sage nach von 3 Engeln beschützt. Der eine befindet sich auf der Kuppel der Kirche der Heiligen Katharina, der andere bekrönt die Spitze der Peter- und Paulskathedrale und der letzte thront auf der Alexandersäule. Das Hotel, in dem wir eincheckten, hieß Astoria, lag direkt im Zentrum der Stadt und ist ein 5-Sterne-Haus. Seit über 100 Jahren ist dieses Hotel in einem historischen Gebäude untergebracht. Der Hotelmanager Daniel Kempf kennt Einzelheiten.
Wir haben hier 169 Zimmer, wobei wir 68 Suiten haben und der Rest Deluxe-Zimmer sind. Das Hotel verfügt über einen Wintergarten, welches sehr gerne genutzt wird für Hochzeiten, mit 170 Quadratmeter Fläche, welche auch in direkter Verbindung ist mit unserem Ballsaal, welche über 250 Quadratmeter verfügt, sowie über 6 weitere Meetingräume. Das Hotel ist verbunden direkt mit seinem Schwesterhotel, dem Angleterre. Der ganze Komplex verfügt über 361 Zimmer. Wobei 169 Zimmer vor 2,5 Jahren komplett neu renoviert worden sind. Wir haben in dem Astoria Hotel das Astoria Café, welches ja eine Kombination aus russischer und französischer Küche ist. Die Schwester von Sir Rocco Forte ist der Designdirektor der Rocco Forte Hotels und zeichnet sich für die Innenarchitektur der Hotels aus. So sind in den Zimmern Material und Farben, die die Stadt St. Petersburg und Russland charakterisieren, mit eingeflossen in das Design. Wir haben ein Spa, welcher über 6 Treatmenträume verfügt und einen Friseur über Maniküre und Pediküre-Anwendungen, die man dort beziehen kann.
Von den Berühmtheiten nächtigten zur Jahrhundertwende und durch die kulturellen Einflüsse des Mariinsky-Theaters viele Ballettkünstler hier. Rasputin, Placido Domingo und Pavarotti, um nur einige zu nennen, sowie bekannte Filmschauspieler der neuen Zeit kamen und kommen gerne in dieses Haus, um sich hier für ein paar Tage wohlzufühlen. Dem Hotel gegenüber steht auf dem Senatskaja-Platz der eherne Reiter. Das ist ein bronzenes Reiterstandbild von Peter dem Großen, dessen Denkmal der Franzose E. Maurice Falconet als Lebenswerk schuf. Rechts vom Astoria Hotel schaut man auf die größte Kathedrale St. Petersburgs. Die Isaakskathedrale. Unsere Stadtbilderklärerin Tanja weiß mehr.
Die Isaakskathedrale ist ein monumentales Bauwerk, ein Kuppelbauwerk, 101 Meter hoch. Isaak von Dalmatien war ein byzantinischer Mönch. Er lebt im 4. Jahrhundert und nach seinem Tode wurde er heilig gesprochen. Das erste Gebäude für die Isaakskathedrale existierte schon unter Peter dem I. zu Beginn des 18. Jahrhunderts.
24 Säulen halten die große Kuppel. Innen und außen schmücken das Gebäude zahlreiche Skulpturen und Reliefs. Das Interieur beeindruckt durch die üppige Vergoldung, eine Vielfalt der Marmorarten und eine Fülle von Malereien und Mosaiken. Innen befindet sich das größte Glasfenster mit einer Fläche von 28,5 Quadratmetern. Heutzutage ist darin ein kunsthistorisches Museum untergebracht, jedoch der Gottesdienst ist nicht ausgeschlossen. Außerdem sieht man den Marienpalast und den Newski-Prospekt.
Eine lange, schnurgerade und breite Straße. Der 3 Prospekte, welche strahlenartig von dem Gebäude der Admiralität auslaufen. Die Stadt St. Petersburg wurde von Anfang an planmäßig ausgebaut. Und so diese Traditionen werden weitergepflegt.
Während unserer Hop-on-Hop-Off-Bustour fuhren wir an weiteren interessanten Kirchen und verschiedenen russischen Palästen vorbei, bis wir schließlich am Wodka-Museum hielten. Dort die musealen Räumlichkeiten besuchten, etwas über die Wodka-Herstellung erfuhren und schließlich ein reichhaltiges, spezielles Abendessen in der Wodka-Kneipe einnahmen. Unsere Begleiterin Mascha führte uns durch den Raum und erzählte Details über das russische Nationalgetränk.
Natürlich trinkt man Wodka zu einem guten Essen. Deswegen gibt es auch ein Restaurant, der nennt sich Rumutschne Nummer 1. Rumka ist eigentlich ein Glas, woraus man Wodka trinkt. Und wir sind heute hier, um Wodka zu probieren und ein leckeres Essen dazu zu essen. Es gibt unterschiedliche Sorten. Es gibt den reinen Wodka, aber es gibt auch Wodka, der auf bestimmte Art und Weise veredelt wird, mit bestimmten Kräutern, Früchten oder Beeren.
Mir hat der reine 45-prozentige Wodka aus Getreide am besten geschmeckt. Und die Gurkenstückchen, Speckröllchen und Käsebeilagen gaben dem Getränk noch die besondere Note. Die lokulischen Köstlichkeiten, der Wodka und stimmungsvolle Musik schafften eine feuchtfröhliche Stimmung und ließen den Abend beschwingt ausklingen. Etwa 15 Kilometer von Petersburg entfernt liegt Puschkin mit der Sommerresidenz des Zaren Peter dem Großen. Dieser Katharinenpalast mit dem berühmten Bernsteinzimmer war am nächsten Tag unser Besuchsziel. Diese Zarenresidenz war vor allem mit Elisabetta, der Tochter des Zaren und seiner Frau Katharina, verbunden. In der Mitte des 18. Jahrhunderts befand sich der Paradeeingang an der Südfassade. Die schmiedeeisernen Gittertore mit vergoldeten Ornamenten sind eine Sehenswürdigkeit für sich. Bartolomeo Rastrelli erbaute den großen Thronsaal.
Es wurden hier ungefähr 1000 Gäste empfangen in den großen Thronsaal. Die Leute mussten zuerst durch kleinere Räume langsam gehen. Auf solche Weise wurden sie aussortiert. Diese Prozedur dauerte 6 oder 8 Stunden. Erst am Abend wurden die Auserwählten, nun ungefähr 300 Personen, hier feierlich empfangen. Ungefähr 1000 Quadratmeter groß ist dieser Saal. Bartolomeo Rastrelli also versuchte, die Illusion schaffen, dass hier alles unendlich ist. Oben gibt es kein Ende. Dort ist Himmel. Unten, Sie sehen die illusorischen Stufen.
Der golden verzierte Saal wirkte noch größer durch die 22 Glastüren mit einer Fensterreihe darüber, die unzähligen Spiegel im herrlichen, geschnitzten Rahmen und die aus 3 Teilen bestehende Deckenmalerei. Eine der Hauptsehenswürdigkeiten des Palastes war das Bernsteinzimmer. Die 52 Quadratmeter Fläche umfassende Bernsteinwandbekleidung wurde von Königsberger Künstlern für das Arbeitszimmer Friedrich Wilhelm I. von Preußen angefertigt. Dieser überließ 1716 das Bernsteinzimmer Peter dem Großen gegen 248 großgewachsene Soldaten für seine Leibwache. Nachdem das Zimmer zunächst im Petersburger Winterpalast eingerichtet war, wurde es nach Saarskoje-Selo gebracht, wo es 1942 von deutschen Besatzern abmontiert und in das Schloss nach Königsberg transportiert wurde. Dann verlor sich die Spur. Und inzwischen wurde eine einzigartige Kopie von Petersburger Künstlern neu geschaffen, die sich zum Bewundern im Katharinenpalast befindet.
Es wurden nur 70 Originalfragmente gefunden. Die sind jetzt hier. 6 Tonnen Bernstein wurde verwertet für diese Kopie.
Die Sommerresidenz umgibt eine 400 Hektar große Parkanlage. Rastrelli vollendete den französischen und englischen Garten.
Hier sind 3 Privatgärten von Katharina II. 2 sind unten und ein Garten ist ein hängender Garten. Diese Ortschaft war Lieblingsschloss von Katharina und hier verbrachte sie ihr Lebensabend. Hier ist sie im Alter von 64 Jahren gestorben.
Blumen und zahlreiche Alleen, geschmückt mit Marmorplastiken, stammen aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Unter Katharina wurde der Park zu einer Art Pantheon des russischen Ruhmes. Inmitten des malerischen Parks gibt es einen Teich, der die Gärten mit der Landschaft verbindet. Am Nachmittag stand der Besuch der Petersburger Kapelle an, wo uns die Direktorin Olga Komowa empfing und interessante Einzelheiten vermittelte. Das ist die älteste Kulturanstalt Russlands, die noch vor der Stadtgründung Petersburgs ins Leben gerufen wurde und einen Chor aufgebaut hat. In der Übersetzung erfahren wir von Mascha, dass
unser Chor gegründet wurde vor 530 Jahren von Ivan Kalita. Ivan der Schreckliche hat den Chor sehr gemocht, hat selbst im Chor gesungen und hat sogar komponiert. Und dann hat aber Peter der Große hier einen Hofchor gegründet und auch eine Hofkapelle. Peter der Große war sehr stolz auf diesen Chor, hat ihn auch mit ins Ausland genommen, wenn er selbst auf Reisen gegangen ist. Alle folgenden Zaren haben die Kapelle unterstützt. Hier hat man auch einen Jungenchor gegründet. Man hat die Buben im ganzen Land ausgesucht und hierher gebracht, um sie dann später auszubilden. Und die Zaren haben auch persönlich in diesem Prozess mitgewirkt. Zum Beispiel Nikolaus I. kam persönlich, wenn neue Jungen aufgenommen wurden in den Chor, um zu hören, ob sie geeignet sind. Wenn die Jungen dann auch ihre Stimme verloren haben, wenn sie erwachsener wurden, haben die Zaren auch Nachsicht, haben nebenbei noch eine Schule gegründet, wo diese jungen Künstler weiter in der Theaterkunst ausgebildet wurden. Zusätzlich wurde dann das Konservatorium gegründet, man hat diese Jungen im Instrumentenspielen ausgebildet.
Übrigens haben bekannte russische Komponisten wie Rimsky-Korsakow und Tschaikowski in den Räumen der Kapelle gewohnt und gearbeitet. Auch ein Sinfonieorchester ist in der Einrichtung entstanden. Heute ist die Kapelle eine moderne Kunstanstalt geworden, wo ebenfalls junge Leute musikalisch ausgebildet werden, um zu singen oder im Sinfonieorchester mitzuwirken. Unter anderem gehören eine Bühne, mehrere Probenräume und eine Galerie zur weiteren Ausstattung, in der junge Maler ihre Bilder ausstellen und einen Catering-Service zur gastronomischen Umrahmung betreiben. Sehr interessant war auch der Bootsausflug auf der Neva. Übrigens gibt es rund 360 Brücken über die Neva und ihre Nebenflüsse Moika und Fontanka, die durch ein 6 Kilometer langes Kanalsystem miteinander vernetzt sind. Früher lief der Gütertransport auf der Neva und ihren Armen. Heute fahren Ausflugsschiffe oder kleine Motorboote des Tourismusverkehrs hin und her. Nachts, wenn die Brücken hochgezogen werden, laufen große Schiffe in die Stadt ein. Um 5 Uhr ist dann der große Zauber vorbei und die Brücken verwandeln sich wieder in Straßen, die die Stadtteile miteinander verbinden.
Die Namen dieser Brücken sind aus alten Zeiten. Bei seiner Zeit waren alle Brücken aus Holz. In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Brücken rekonstruiert. Es wurden Schmiedeeisenkonstruktionen eingeführt. Der Fluss Moika, einer der längsten Naturflüsse der Stadt, ist 6 Meter tief. Hat die durchschnittliche Breite 20 Meter.
Die Stadt liegt auf den Inseln. Die Haseninsel ist die kleinste, 700 Meter lang und 300 Meter breit. Seinerzeit stand dort ein dichter Wald und es gab viele Hasen. Es war zu Beginn des 18. Jahrhunderts ein Jagdrevier. Die Dvorkovi-Klappbrücke über die Neva ist ein Symbol der Stadt und bildet den Verkehrsweg zwischen den Admiralitäts- und Wassiljewski-Inseln. Schon von Weitem sieht man die Peter-Pauls-Festung mit der Peter-Pauls-Kathedrale.
Das erste Bauwerk war aus Holz. Und in den 30er Jahren, nach dem Tode von Peter I., so wurde das hölzerne Bauwerk mit Stein verkleidet. Für Peter I. war die Gründung dieser Kirche aus der Tag der Gründung der Stadt St. Petersburg. Schon zu Lebzeiten von Peter wurde hier Gottesdienst abgehalten. In dieser Kirche wurde Peter auch beigesetzt. Diese Kirche ist von besonderem historischen Wert. Der älteste Bestandteil und der wertvollste ist die Ikonenwand.
Im Innern erinnert die Kathedrale an einen prächtigen Palastsaal mit Kristallkronleuchtern, grün-rosa-farbigen geflammten Säulen und großen Fenstern. Ferner ist sie berühmt durch ihren 122,5 Meter hohen Glockenturm mit vergoldeter Spitze und dem einzigartigen Satz von Glocken. Die größte Glocke wurde im 17. Jahrhundert gegossen und wiegt 5 Tonnen. Ungewöhnlich ist das Glockenspiel mit 35 Glocken. Die Peter-Pauls-Kathedrale wurde durch Erlass von Peter dem Großen zum Begräbnis der Zarenfamilie.
32 Personen wurden hier beerdigt, sind in der Erde, in einem hölzernen Sarg, in einem Bleisarg, 2 Meter tief.
Nach der Bootsfahrt statteten wir der Auferstehungskirche einen Besuch ab.
Blutkirche, so wurde diese Kirche im Volksmunde genannt. Und die Kirche steht auf der Stelle, wo Bluttropfen von Alexander II. Waren. Er ist also zum Opfer eines politischen Attentates am 1. März 1881 geworden. Der Hauptreichtum sind also die Mosaikbilder. 7000 Quadratmeter die Gesamtfläche der Mosaikbilder.
Die Kathedrale mit weißen Pilastern und vergoldeten Zwiebelkuppeln lässt an eine Dame im üppigen Kleid mit dem Reifrock erinnern. Der Barockbau, der auf der Grundlage der Basilius-Kathedrale des Moskauer Kreml erbaut wurde, fand erst 1907 seine Vollendung. In die ganze Fassade sind bunte Kacheln mit einem Ornament eingesetzt und im Gebäudesockel wurden 12 Granittafeln angehängt. Heute wird das Haus als Museums- und Ausstellungskomplex genutzt, in dem auch Musikabende der klassischen Musik durchgeführt werden. Für die Besichtigung der Eremitage braucht man immer sehr viel Zeit, da der ständige Menschenandrang von Tag zu Tag größer wird. Wir benötigten auch mehrere Stunden, um die berühmte russische Kunstsammlung zu bestaunen. Inzwischen sind die bedeutenden Kulturgüter und Gemälde auf 5 Gebäude des Winterpalastes, die sich in Petersburg auf dem Schlossplatz befinden, untergebracht. 1764 gründete Katharina II. Die Eremitage mit 225 Bildern bekannter westeuropäischer Künstler. Heute zählt die Sammlung ca. 3 Millionen Exponate. Der Winterpalast ist ein riesiges Barockensemble von atemberaubender Schönheit. Diese Zarenresidenz war vollauf dem Zaren Peter dem Großen gewidmet. Der Thron- und Wappensaal gehörte zu den herausragendsten Räumlichkeiten des Schlosses.
Der letzte Besitzer, Nikolaus II., musste im Februar 1970 die Abdankungsurkunde signieren. Und das Winterpalais wird zum Sitz einer bürgerlichen provisorischen Regierung. Am 26. Oktober in der Nacht wurde das Gebäude in Sturm genommen und die junge Sowjetrepublik proklamiert mit Lenin an der Spitze. Im Jahre 1837 ist das Palais zum Opfer eines Brandes geworden. Nach dem Brand wurde alles geändert. Nur das Treppenhaus wurde nach den Originalentwürfen von Bartolomeo Rastelli wieder aufgebaut. Hier wurden die würdigsten Gäste immer empfangen. Das Treppenhaus führt zum großen Thronsaal.
Dieser fasziniert durch seine majestätische Feierlichkeit. In der großen Nische sieht man einen vergoldeten Thronsessel aus Silber und Holz. In dem Bild hinter der Nische wurde Peter als junger Zar in der Begleitung der Göttin der Weisheit Minerva dargestellt.
Alle Gegenstände, welche aus Silber sind, die sind aus der Zeit von Peter. Unter Peter I. wurde die erste russische Münze gegründet. Sie sehen das Monogramm von Peter und das Wappen. Besonders interessant sind die Parkettfußböden. Einmalig sind hier die Kronleuchter. Hier erkennt man alle Wappen von allen damaligen russischen Gouvernements. Mit Recht kann man den Saal als goldenen nennen.
Eines der prachtvollsten Interieurs des Winterpalais ist das Malachit-Gastzimmer. Die vergoldeten bronzenen Kapitelle der Malachitsäulen harmonieren effektvoll mit der Vergoldung der Türen und Deckenornamente.
Diese Vase ist aus einfachem Stein, aber die Oberfläche ist mit Malachit verkleidet. Das ist Mosaiktechnik und die Technik wurde in Russland erfunden.
Im Pavillonsaal der kleinen Eremitage ist eine besondere Sehenswürdigkeit zu bewundern. Die vom englischen Mechaniker James Cox angefertigte Pfauenuhr. Das Ziffernblatt befindet sich im Hut eines Pilzes vor dem Baumstumpf, auf dem der Pfau sitzt. Wenn die Uhr schlägt, schlägt der Pfau sein Rad. Die Eule im Käfig dreht den Kopf und blinzelt mit den Augen. Der Hahn kräht. Die Sammlung der italienischen Malerei mit den Meisterwerken von Raphael, Leonardo da Vinci kann es mit den größten Museen der Welt aufnehmen. Die Eremitage besitzt eine großartige Kollektion der holländischen und flämischen Malerei, zu deren Künstlern unter anderem Rubens, Van Dyck und Snijders gehören. Die impressionistischen Maler Monet, Renoir, Picasso und Henri Matisse sind in der Kunstgalerie mit wahren Meisterwerken vertreten. Werke von Van Gogh, beispielsweise Strauch, oder Paul Gauguin mit der Frau mit der Frucht stechen besonders hervor. Und zu den schönsten Werken der antiken Kunst in der Eremitage zählt die taurische Venus, eine im 2. Jahrhundert vor Christus angefertigte römische Kopie. Das Fabergé-Museum ist eine Adresse, die man in Petersburg unbedingt gesehen haben muss. Uns empfing Jekaterina Petuchowa im restaurierten Schuwalow-Palais, das die Winko-Times-Stiftung 2004 erworben hatte. Viktor Wechselberg eröffnete das Haus mit der Sammlung von Fabergé-Ostergeschenken, die vor allem für die Zarenfamilie hergestellt wurden. Das Museum öffnete im Jahr 2013 seine Pforten und zeigt die private Sammlung des Juweliers Fabergé, die etwa 4000 Exponate aufbewahrt. Weitere interessante Neuigkeiten erfahren wir von Jekaterina Petuchowa.
Fabergé hat 69 Eier gemacht und 50 Eier wurden für die Zarenfamilie hergestellt, für die letzten russischen Kaiser, für Alexander III. Und Nikolaus II. Im Salon befindet sich der berühmteste Teil unserer Fabergé-Eier. Das Ei wurde zum Jahr 1902 produziert. Das ist Tige-Ohr-Ei mit rosafarbenem Ei und dem drehenden Zifferblatt. Das weiße Zifferblatt dreht sich regelmäßig und der Zeiger ist Diamantenschlange, die zeigt die Stunde.
Eine Sehenswürdigkeit ist die mit Silber verzierte Schatulle, die mit Emaille überzogen ist. Auf dem Deckel gibt es mehrere Edelsteine, kleine Diamanten und Rubinen und eine Inschrift mit dem Jahr 1894, wo Kaiser Alexander III. Starb. Das war übrigens das letzte Geschenk Fabergés für die Romanows.
Ostern 1897. Das Ei wurde der Krönung von Nikolaus und Alexandra gewidmet. Das Ei ist mit dem transparenten Email überzogen. Es gibt Musterornamente, die wurden eingraviert und dann mit dem Email überzogen. Hauptüberraschung bleibt hier eine goldene Kutsche mit Platinumrädern, das Modell Kopie der originalen Krönungskutsche für die Zarenfamilie. Die goldene Kutsche kann fahren und es dreht sich, wir können Türen öffnen und Fußtreppe sehen und sogar Möbel drinnen.
Natürlich verwahrt die Stiftung auch eine Tabakdose mit dem Monogramm von Nikolaus II. Der Kaiser schenkte solche Tabakdosen seinen wichtigen Gästen, die hier zur Krönung eingeladen wurden. Nach dem Fabergé-Erlebnis checkten wir in das moderne Kongresshotel Azimut ein, um es kurz kennenzulernen und auch einen Abend bzw. die Nacht darin zu verbringen. Als letztes Highlight nahmen wir dann im wunderschönen Mariinsky-Theater an der vierstündigen Ballettaufführung von Peter Tschaikowskis Dornröschen teil. Ein herrlicher Ausklang des Abends, auf den ein neuer Beginn eines ereignisreichen Tages folgte.